Nach einer klitzekleinen Sommerpause ist der Grafink.de Podcast wieder zurück und wir beginnen mit einem Interview über ein Buch. Ich spreche fließend rechtsradikal, sagt mein heutiger Gast. Das muss Tobias Ginzburg auch, denn ansonsten könnte es für ihn gefährlich werden, sehr gefährlich. Der Autor und Theaterregisseur hat Dramaturgie, Literaturwissenschaft und Philosophie studiert und für seine Undercover-Recherchen begibt er sich monatelang in das direkte Umfeld von Reichsbürgern, Rechtsextremisten und Antifeministen. Er reist dazu nach Polen und in die USA. Er muss sich optisch verändern, anpassen, um nicht aufzufallen, auch sprachlich, und sich auch online eine passende Alibi-Identität zulegen. Wir sprechen heute über sein neuestes Buch, Die letzten Männer des Westens, Antifeministen, rechte Männerbünde und die Krieger des Patriarchats. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, genauso wie das vorherige, Die Reise ins Reich, unter Rechtsextremisten, Reichsbürgern und anderen Verschwörungstheoretikern. Schon die Buchtitel verdeutlichen, warum es für diese Folge ein explizites Content Warning gibt. Wir vermeiden triggernde Begriffe, Wörter und Formulierungen, die in diesen Kreisen leider gang und gäbe sind und vielen Menschen einfach Angst machen können. Wir sprachen aber auch darüber, warum Tobias Ginzburg eben keine Angst hat, und erfahren viel darüber, mit wem wir es zu tun haben. Was denken diese Menschen? Was treibt sie an? Und was können wir tun? Wir reden heute über dein Buch. Über dein Buch Die letzten Männer des Westens. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf Krafing hat einer dann schon den Untertitel kommentiert, meinte, der wird ihm schon ganz grausig. Der lautet nämlich Antifeministen, rechte Männerbünde und die Krieger des Patriarchats.
Lauter die Leute.
Ja, ist jetzt nicht gerade so ein Gute-Laune-Hit, ne? So ein Buch.
Weiß ich nicht. Gute Laune. Ich meine, das ist ja das, was ich mache. Ich mache meine seltsamen Undercover-Recherchen, schreibe daraus Sachbücher und versuche sie so zu schreiben wie ein Roman und so unterhaltsam wie möglich und so lustig wie angemessen.
Du beschreibst öfter Phasen, das war auch schon in dem davor, Die Reise ins Reich, das war das Buch davor, unter Rechtsextremisten, Reichsbürgern, und hast du jetzt auch noch abgedatet in unter anderen Verschwörungstheoretiker, also du kennst alle Extremgruppen, die man eigentlich nur von Weitem sehen will, und du beschreibst sehr oft, und das fand ich sehr ehrlich, dass es dir manchmal auch zu viel war, ne? Dich im Kreise dieser Leute aufhalten zu müssen.
Ja klar, natürlich, also es macht auch was mit dir. Ja, also das Kuriose ist ja, einer der wichtigsten Gründe, warum ich diese seltsamen Sachen überhaupt mache, ist, weil ich es aus der Ferne eigentlich schlechter ertrage als aus der Nähe. Mhm. Wenn wir zu Hause sitzen und wir sehen dann Bilder, Berichterstattungen, Selbstinszenierungen von irgendwelchen Extremisten, habe ich immer ein riesiges Gefühl von Hilflosigkeit und vor allem von Unverständnis. Mhm. Interessanterweise gerade bei Leuten, die in meinem Alter sind oder jünger. Ne? Bei Älteren kann man immer noch denken, die kommen aus einer anderen Welt. Da lief es noch anders. Da glaubte man vielleicht noch andere Sachen. Aber es sind halt alle möglichen Menschen. Und beileibe nicht nur irgendwelche, keine Ahnung, Nazis sind weder subproletarische Idioten, noch dumm, noch nur ostdeutsche Männer. Nein, das sind Menschen von überall, Ost wie West, arm wie reich, gebildet wie noch nie eine Schule von innen gesehen. Und jetzt sitzen wir zu Hause und wir sehen, dass diese Welt nun mal eine gefährliche ist. Und dann gibt es halt eben diese zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, sie seien halt blöd oder scheiße oder verlachen es und so. Oder wir gruseln uns anständig von ihnen. Und mit beidem komme ich überhaupt nicht klar. Und klar, es gibt genug Leute, die sich mit den Themen auseinandersetzen, wahnsinnig klug. Menschen, die sich gerade mit Internetrecherche und Monitoring, ja, die hauen sich dann in Dutzende Telegram-Gruppen rein. Und ich bin den Menschen so wahnsinnig dankbar für diese Arbeit, die so wertvoll ist. Nur ich kann das nicht. Ich sitze da, da kommt dieser Strom von Menschenverachtung, aus welchem extremistischen Lager das auch sein mag. Und ich kann da nicht schlafen. Ich mache das fertig. Das Reingehen, das Hingehen, das sich einschleusen, das mag vielleicht gefährlicher sein, aber in erster Linie schaue ich hinter eine Kulisse. Ich schaue hinter diese Selbstinszenierung. Ich lerne Menschen kennen, die paradox sind, widersprüchlich sind. Verzweifelte Kids, die nicht begreifen, wo sie sind. Oder ganz widerliche und erbärmliche Strategen, die Menschen ausnehmen. Mhm. Und plötzlich wird alles greifbar, verständlich auf einer menschlichen Ebene. Das Geschichtenerzählen macht es plötzlich konsumerabel.
Mhm. Das waren die Momente, die immer schwierig waren, wie du eben gesagt hast. Es gab so ein paar Situationen, ich erinnere mich, du hast von relativ jungen Mann gesprochen, der also du hast quasi du bist zu so einem Moment gekommen, wo du wirklich fassungslos warst und hast ihn angeschaut und hast gemerkt, der ist einfach voll bis oben hin mit Hass. Und es gab auch Situationen, wo du dich gefragt hast, hätte ich vielleicht was machen müssen? Hätte ich vielleicht was sagen müssen? Und das waren genau diese Momente, die mich am meisten gepackt haben, weil ich finde es eigentlich ganz wesentlich, an welchem Punkt soll man, kann man, muss man eingreifen? Hast du da jetzt mittlerweile irgendeine Antwort, dass du sagst, an der Stelle muss man Leute abholen? Oder hast du eher den Eindruck, wer da einmal drin ist in diesem Strudel, ist quasi mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit verloren?
Ich pauschalisiere nicht. Ich finde die Vorstellung erstmal, dass Menschen komplett für die Gesellschaft, für ein friedliches Leben oder auch nur ein glückliches Leben oder ein Leben ohne Hass, dass sie disqualifiziert sind, diese Vorstellung finde ich unerträglich. Mhm. Und gleichzeitig müssen wir hier Kontext geben. Der junge Mann, über den wir reden, das ist ein Neonazi. Mhm. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern volles Programm. Nur als ich ihn kennengelernt habe, ich war dabei, wie so der letzte Rest der Radikalisierung gerade griff. Und ich bin undercover. Ich bin nicht in der Situation, dass ich sagen kann, komm, reden wir mal über Pluralismus und warum das ganz dope ist. Ne? Das läuft nicht. Da komme ich gesund nicht raus. Ne? Mhm. Das ist halt die Frage, wer kann diese Menschen überhaupt rausholen? Und das ist immer eine Aufgabe, auch von uns als normalen Leuten. Also wie gehen wir mit Menschen um in unserem Bekanntenkreis, in unserem Freundeskreis, im schlimmsten Fall in der Familie? Und klar ist Widerspruch gut und sowas, aber mit Extremisten zu debattieren, gerade mit Rechtsextremisten oder Verschwörungsideologen, das zermürbt dich seelisch. Das ist eine katastrophale Arbeit. Das sind winzige Tröpfchen auf glühend heiße Steine. Das bedeutet, wer sagt, ich kann das noch machen, ohne mich in Gefahr zu begeben, aber ich mache das, ich kümmere mich um diese Person, ich versuche, da noch etwas abzuhalten, das ist ein Liebesbeweis. Und ich habe den größten Respekt vor Menschen, die das versuchen und im besten Fall dann halt auch schaffen. Es gibt da aber halt keine einfachen Antworten. Und das ist sozusagen das, was uns alle irgendwie betrifft und was mich dann halt auch so fertig macht. Diese Hilflosigkeit, die ich dann habe, vor allem mit den Leuten, wo ich dann Mitleid habe. Ne? Mhm. Wo das ist wie ein Schlag in die Magengrube, wenn du denkst, hey, da ist doch eigentlich ein netter Kerl oder der weiß nicht, wo er ist oder der stolpert da erst rein. Das ist horrend. Das finde ich schrecklicher, als wenn ich jemanden treffe, wo ich denke, okay, wenn ich jetzt was Falsches sage, bin ich tot. Ne? Damit komme ich irgendwie besser klar. Nein, und deswegen, so, was kann ich machen? Wir selber als Menschen haben eine Verantwortung unseren Mitmenschen gegenüber, aber was können wir von jemandem erwarten? Und ansonsten versagt halt leider Gottes Politik, Presse, Bildung.
Du benutzt öfter den Begriff Kicherfaschist. Was verstehst du darunter? Das klingt ja ein bisschen süß, ne? Aber ist ja nicht.
Ja, okay. Wir machen eine kurze Zeitreise und zwar gar nicht so weit zurück. Und zwar vor etwa 5 Jahren, so 2016. Während viel im Internet abgehangen ist, und ich sage noch nicht mal auf irgendwelchen komischen Ecken und Foren und Imageboards, sondern einfach nur, keine Ahnung, viele YouTube-Videos gesehen hat, der kam 100% in den Genuss von, was weiß ich, Feminismus-Cringe-Compilation, die blöden Social-Justice-Warrior und Gutmenschen wären so richtig angepisst. Mhm. Und das Ganze war mega lustig. Und dazu gab es vielleicht noch Pipi den Frosch, weil, ha, Kicher, das ist ein Cartoon, voll lustig. Und ein paar dope Memes und vielleicht ein bisschen Fashwave. Und es ist ja ohnehin immer schwierig, zwischen Ironie und Ernst zu unterscheiden. Es gibt immer so einen Moment, der kann das kippen. Und im Internet ist es fucking unmöglich. Du weißt nicht, mit welcher Inflexion jemand gerade was gesagt hat. Noch so ein Grund, warum ich mit Menschen kennenlernen will. Mhm. Das bezeichne ich als Kicherfaschismus, weil bei Gott nicht alle Menschen, die plötzlich so auf diesem Anti-Gut-Menschen politisch unkorrekten Trip waren, der so explodiert ist, in den USA nebenbei 2014, in Deutschland kannst du so ein bisschen Zeit verzögert. Das waren ja nicht alles Nazis, die das gemacht haben. Nicht jeder, das muss man dann halt den normalen Journalisten erklären, nicht jeder, der 2017 Pepe den Frosch gepostet hat, mag Adolf Hitler. Das ist Quatsch. Nein, es geht hier so um eine Transgression, das Brechen, die Leute triggern und aufregen, ihr fucking Snowflakes. Ne? Mhm. Es ist deswegen so interessant, weil kichernd und wir meinen es auch nicht wirklich ernst und das ist doch alles gar nicht so schrecklich und wir machen es auch nur lustig über diese ganzen Dinge, die es übertreiben. Unter dieser Fahne gab es Armadas, Abertausende, wirklich Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende, vor allem junge Männer, die radikalisiert wurden. Und kichernd marschierte man stramm nach rechts. Und das kam ja nicht aus nirgendwo. Deswegen, das war auch so ein wichtiger Moment meiner Recherche oder warum ich die unbedingt machen wollte. Wo kommen diese Ideen her? Kommen die aus dem Nichts? War das einfach Zeitgeist? Ne? Finden das einfach die kleinen Kids cringe, wenn jemand sagt, hey, Rassismus ist nicht cool? Mhm. Nee. Natürlich nicht. Im Endeffekt muss ich dafür dann in die USA fahren und dahinter sind halt Kampagnen mit irre viel Geld und die wirkten international und wurden dann so während des Erstarken der internationalen Rechten eigentlich in der gesamten sogenannten westlichen Welt reproduziert.
Also eigentlich dachte ich, kenne ich mich relativ gut aus und wir wollen jetzt auch vielleicht gar nicht so auf einzelne Menschen eingehen, aber einer ist mir besonders aufgestoßen, weil es mich erschreckt hat, was online über ihn zu finden war, und es sah alles so harmlos aus. Und zwar war das Sebastian von Meding, dieser FDP-Politiker aus Nürnberg. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist er noch aktiv. Und ich habe mal geschaut, also hätte ich, ohne dass Tobias sich eingeschlichen hat und mir das erzählt hat, hätte ich darauf kommen können, dass da irgendwas seltsam ist bei dem, ohne dass ich selbst in so Gruppen und Kreisen abhänge. Dann habe ich mal geschaut, was er so angibt, was so seine bevorzugten politischen Themen sind. Das wäre zum Beispiel militärische Kooperation. Das klingt schon okay, weiß man nicht genau, wie das meint. Steuerharmonisierung, ja, weiß man auch nicht so genau. Sicherung der Außengrenzen ist schon ein bisschen konkreter. Dann kommt er noch mit Austausch im Bildungswesen und Geschlechtergerechtigkeit. Das Problem ist nur, dass dieser Politiker mit Geschlechtergerechtigkeit was komplett anderes meint, als was man sich in einer aktuell und in Zukunft hoffentlich stärker feministisch geprägten Gesellschaft wünscht. Er meint ja genau das Gegenteil. Jetzt sehe ich das richtig, ohne dass jemand wie du das, also es gibt sehr viele, die da draußen rumlaufen und sowas rumpausauen und man kann es eigentlich gar nicht durchschauen, wie ist es wirklich gemeint, ne? Der weiß schon ganz genau, was er da hinschreibt.
Ja, natürlich, das ist Taktik, das ist ja kein dummer Mann. Also vielleicht, um da so kurz einen Kontext zu geben, es gibt diese seltsame Welt der Maskulisten. So diese Generalthese, ne, oder das, was ich einfach verfolgt habe, war, wieso ist gerade Antifeminismus, also der Kampf gegen Feminismus und dann relativ bald darauf dann auch mit der Kampf gegen alles Progressive und der Kampf gegen queere Menschen und was dann zur queeren Agenda oder zur Homo-Lobby hochstilisiert wird, bei Content Warning, wenn wir über so einen Scheiß reden, sag ich, bis hin jetzt zu diesem riesigen Trans-Hass. Warum steht das immer so sehr am Anfang? Und ich dachte, ich gebe mir erstmal was Nettes. Ich will nicht in den tiefen Teil des Beckens springen, sondern ein bisschen ins Flache, ein bisschen rumplanschen.
Kann man sich auch verletzen, ja.
Ja, da kann man, und meine Fresse, ich wäre da fast ersoffen. Die sogenannten Maskulisten glauben halt eben, du kennst das vielleicht von der rote Pille schlucken, ne? Mhm. Hat mittlerweile jeder Verschwörungstheoretiker, kommt aus der Matrix, du nimmst die rote Pille und plötzlich verstehst du, wow, die Welt funktioniert ja anders, als ich gedacht habe und wir werden unterdrückt von unsichtbaren Kräften und so. Und das kennen wir mittlerweile so von Querdenkern, Verschwörungsideologen, Reichsbürgern und so weiter und so fort. Die fucking OGs, wo es wirklich herkommt, waren wirklich die Maskulisten, die sagten, wir nehmen die rote Pille, sind aufgewacht, wir verstehen, wir, die Männer, vor allem die weißen Männer, werden unterdrückt von dem Feminismus. Die Idee ist nicht neu, die gibt es so lange, wie es den Feminismus gibt. Das sagten schon die Antifeministen so im 19. Jahrhundert. Ne? Also die Argumente sind die gleichen. Aber ich dachte, ich schaue mir das an und wie schlimm kann es schon werden? Und die Antwort war fürchterlich, vor allem, weil es eben das, was ich so schwer ertrage, es war sehr erbärmlich und unfassbar traurig. Und nicht alle Menschen, die ich dort in diesen maskulistischen Lagern getroffen habe, so Männerrechtler, dazu gesellen sich dann so auch so Pickup-Artists, so eklige Macker, die dann so Frauen ins Bett manipulieren wollen, Männer-Coaches, die dich zum Alpha stehlen wollen, so eine relativ bunte Mischung irgendwie, die sich da tummelt. Ich bin da halt hingefahren zu so einer Veranstaltung, dachte, das wird soft. Nee, die Männer, die da wirklich aus Kränkung, welche halt auch immer wieder da landen, sind teilweise richtig arme Würstchen. Teilweise sind es Leute, wo ich mir sicher bin, okay, du hast deine Frau verprügelt und so bist du hier gelandet. Bei anderen bin ich mir sicher, hey, der hat einfach nur im Sorgerechtsstreit richtig aufs Maul bekommen, weil gerade ärmeren Männer, die haben einen vom Familiengericht keine Chance so. Und ich verstehe, wie du hier gelandet bist. So oder so. Das, was die Leute da glauben, diesen großen feministischen Komplott und jede Politik ist nur noch Frauenpolitik und Frauen werden bevorzugt und es gibt kein Patriarchat und bla 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 bla. Das war halt immens. Und dazwischen waren halt so Leute, die taktisch gearbeitet haben. Und Sebastian von Meding, FDP-Politiker, so ein bisschen Hinterbänkler, sehr wohlhabender, ich glaube, Ingenieur. Und der war da so ein bisschen mit der Organisation mit dabei. Und gerade hinter so einer Fassade von so einem ultrabürgerlichen, gut verdienenden, Leistung muss sich lohnen, Zahnpasta-Lächeln, dahinter waren halt Abgründe, die heftig sind. Und genau das, was du sagst, du triffst so jemanden, was heißt auf der Straße, du unterhältst dich mit ihm 2 Stunden und im Zweifel redet ihr nicht über solche Themen irgendwie. Du denkst dir so, ja, okay, das ist halt irgendein bürgerlicher Typ, irgendwie konservativer als ich oder tickt vielleicht anders, aber du würdest nicht glauben, was da halt alles kommt. Der Mann wollte mich dann als, das ist ja das Schöne so, ne, auch immer die Frage, wann nenne ich die wirklichen Namen meiner Bekanntschaft? Und bei ihm war es halt so vollkommen klar. Irgendwann wollte er mich in meiner Undercover-Person, ich gab mich aus als ein sehr, sehr, sehr trauriger Promotionsstudent. Irgendwann wollte er mich zum Spion machen. Ich soll doch bitte so eine staatliche männerpolitische Organisation unterwandern, weil die gehören zum Matriarchat, die wollen es kaputt machen. Und wollte so mein Agentenführer werden, der wollte dann so ein bisschen Spionagethriller spielen. Aber das Schreckliche an ihm waren ja wirklich so die Sachen, die er gesagt hat, wie er über Frauen spricht, was er von Frauen denkt, wie die Welt für ihn funktioniert und vor allem mit wie vielen kaputten Männern er redet und sie dann halt auch damit hineinzieht.
Man muss sagen, wir haben jetzt am Anfang über Nazis gesprochen. Hauptaugenmerk bei dem neuen Buch ist ja Antifeminismus, aber trotzdem, man kommt um diese anderen Splittergruppen ja nicht wirklich rum. Wie du jetzt eben gesagt hast, ausgehend von weißen Männern hauptsächlich. Stichwort Incels. Das ist auch nochmal so eine Gruppe, über die ich jetzt schon öfter was gehört habe und die ich auch immer wieder als radikal enttäuscht, kann man das so sagen, irgendwie wahrnehme und als auch nicht wirklich greifbar. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du hast jetzt ein paar Beispiele genannt, was jetzt Männer vielleicht dazu führen kann, dass diese Enttäuschung, die sie in irgendeine Gruppe treiben können, ich habe so ein bisschen das Gefühl, welche Gruppe es dann am Ende ist, ist eigentlich egal. Da stehen so ein paar dunkle Tore offen und wer dich zuerst kriegt, der hat dich. Du hast jetzt eben auch von den Pickup-Artists gesprochen. Und so jemand, der so die Grundanlagen anbringt, um ein Incel zu sein oder zu werden, ist eigentlich nur, wer den zuerst kriegt. Schätze ich das richtig ein?
Ja und nein, also grob hast du recht. Ja, natürlich, ich kann schon eher erklären, so Incels sind dann vor allem sehr junge, ungefickte, unfassbar traurige Jungs. Ne? Und wenn du halt mit 15 oder 16 und einer kleinen Depression oder einer kleinen Störung oder einen unglaublichen Hass im Bauch, dann plötzlich in sowas reinstolperst. Das ist so eine, bei Incels, das sind ja wirklich nur einige tausend Jungs und Männer. Mhm. Und das findet zu 99% digital statt, wenn ich dann halt so irgendeiner von mir beschließt, ich trage jetzt meinen Hass in die Welt und will jetzt ein paar Frauen umbringen. So, deswegen sind die auch so berühmt geworden, weil so die Speerspitze von all diesem antifeministischen Hass ist. Aber was du sagst, ist total interessant. Ne? So ist das nicht irgendwie austauschbar und wie kommen wir von Nazis dorthin? Und das Interessante ist halt eben, du stolperst da irgendwie rein und Antifeminismus hat ja keine politische Heimat. Es gibt linke Antifeministen. In meinem Buch kommt Kollege über eine große Strecke vor. Da geht es auch mehr wirklich so um richtig klassischen Frauenhass und politischen Männlichkeitswahn. So, ne? Aber es hat hier keine politische Heimat. Die Sache ist, es liegt aber eine nahe. In dem Moment, wo ich glaube, hey, ich werde unterdrückt oder was dann halt die Rechten daraus gezwirbelt haben, der harte Mann darf nicht mehr hart sein, wir werden alle verweichlicht, wir werden alle zu Soja-Jungs und wir müssen uns wieder wehren. Oder was Björn Höcke sagte, wir müssen wieder wehrhaft werden, meine Freunde. Nur wenn wir wehrhaft werden, werden wir männlich. So ein Shit, ne? Ja. Das Brutale daran ist halt eben, die Leute fangen an und das mögen am Anfang tatsächliche Missstände sein oder als Mann habe ich Pech gehabt. Es kann ja auch vorkommen, wer bin ich? Ich kann die Leute nicht in den Kopf gucken. Vielleicht hat er eine Frau, die war einfach fucking crazy oder ganz, ganz schrecklich, wer weiß.
Ja, ja, ja.
Und dann fange ich an mit Antifeminismus und denke so, das ist jetzt das Ding und ich werde strukturell, werden wir Männer benachteiligt. Okay, fair enough. Und plötzlich kommen halt die Rechten und verstehen, wenn aus dem Hass gegen den Feminismus und dem Gefühl, disenfranchised zu sein, ja, meine Privilegien werden mir gestohlen, daraus kann ich halt einen Hass machen gegen alles Progressive. Feminismus war immer die Speerspitze von dem, was die Gesellschaft vorwärts bringt. Ne? Also wir haben die Frauenemanzipation und mein Gott, es ist kein Zufall, dass jetzt die dritte Welle intersektionaler Feminismus ist. Sprich, jeder ist privilegiert und diskriminiert nach ganz vielen verschiedenen Sachen. Herkunft, Ethnie, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Klasse, also Geld. Mhm. Und all das fließt zusammen. Und logischerweise, eine sehr, sehr reiche Frau steht viel besser in der Gesellschaft da als ein körperlich behinderter Mann ohne Asche. Ne? Klar. Deswegen, das ist halt das, was ja auch im Feminismus drinsteckt und weswegen die Rechten schon immer ein kleines Problem damit hatten, wenn die Frauen versuchten aufzumucken. Ja, und deswegen kann es so skurril sein. Ne? Jetzt, auf Twitter geht es langsam los. Ne? Die ganzen Maskus haben mich jetzt entdeckt. Das Buch ist gerade ganz frisch da. Und natürlich wird immer das gebrüllt, was gebrüllt wird. Es gibt gar kein Patriarchat. Es gibt ja auch reiche und erfolgreiche und mächtige Frauen. Ja, Fridolin, das ist richtig, aber du weißt nicht, was das Patriarchat ist. Wir alle sind das Patriarchat, eine Gesellschaft, wo ganz wenige Männer und noch viel weniger Frauen profitieren und alle anderen kriegen aufs Maul. Aber weil Fridolin glaubt, die Frauen sind schuld und irgendwann schafft er es ganz nach oben und dann kann er runtertreten, Deswegen ist er halt wütend.
Du hast gerade Kollege erwähnt. Kollege, der ja in erster Linie durch antisemitisches Verhalten auffällt. Jetzt gibt's ja, also damals, als ich noch Jugendliche war, war Thomas Kuban, der Rechtsrock-Experte, der hat uns gesagt, hier aufpassen. Und du hast die Musik auch ganz leicht daran erkannt, weil sie eigentlich immer scheiße war. War immer richtig scheiße. Also selbst wenn du nichts verstanden hast, hast du dir gedacht, nee, es ist aber einfach eine Scheißmusik. Jetzt gibt's ja ein paar, mit denen du auch dich in deinem Buch beschäftigt hast, zum Beispiel Chris Ares und Prototypen, ziemlich aufstrebender deutscher Rapper. Chris Ares war mir bekannt, und zwar, weil er damals absolut stinkig war, weil Amazon seinen Boxenverkauf gestoppt hat. Es wird auch von dir behandelt. Du warst da, glaube ich, sogar zu der Zeit an seiner Seite. Und ich frage mich immer, und vielleicht kannst du mir darauf eine Antwort geben, weil du wirklich dabei warst, ist dieses simple Denken, diese Kausalkette, ist die wirklich so einfach? Hip-Hop ist jetzt gerade in, lasst uns Hip-Hop machen, scheiß Inhalte dazu und damit können wir Jugendliche für unsere Sache begeistern. Ist das wirklich so simpel?
Für manche ja. Und du darfst nicht vergessen, Chris, es gab schon vorher Nazi-Rapper. Es war ja nichts Neues.
Ja, klar, so, ne?
Diese abgefuckten Jungs wie, keine Ahnung, Abstract, Max Damage und sowas. Ich glaube, Max Damage war da auch der Erste, der rappen konnte. Ne? Aber dieses ganze neue deutsche Standard, so nannten sich eben diese Männer, das wurde halt finanziert, da war Geld dahinter. Das ist so ein Netzwerk aus der sogenannten Neuen Rechten. Die Neuen Rechten, das sind de facto Faschos, die bessere Frisuren tragen und wissen, dass man nicht sagen darf, sie distanzieren sich von Adolf Hitler und dementsprechend könnten sie ja gar keine Rechtsradikalen sein. Das ist der ganze rhetorische Zaubertrick. Ne? Aber de facto sind es wirklich harte, harte Faschisten. Die allermeisten, die Idee dahinter. Ne? Und die haben halt so ein Netzwerk und die finanzieren Musiker, YouTube-Channels, Aktivisten, aber auch so, keine Ahnung, Gewerkschaftler, so überall, wo sie Geld rein tun können, um irgendwann dieses Land zu zerstören, die Demokratie, das machen sie. Und dann hatten sie halt genau, wie du es gerade gesagt hast, so simpel die Idee, hey, die Kids hören alle Hip-Hop, müsst ihr das so machen. Und ist ja auch nicht blöd, ne? Größte Musikrichtung auf der Welt. Ja, wer will denn jetzt noch diesen rausgerülpsten, arschigen Nazi-Rock hören, ne? Also, wenn du nicht irgendwie so eine speckige Lederweste hast und Kartoffelstampf im Herzen, dann willst du den Scheiß auch nicht hören. Also, das war die Idee, aber ich glaube, Chris, den ich ganz gut kennengelernt habe, der fühlte das schon. Das war
die Inhalte oder den Hip-Hop, meinst du?
Beides. Also, dass er nicht rappen konnte, war halt was anderes. Also, er rappte ja okay, ne? Die haben ja alle auch so immer Flair und Kollega nachgemacht. Ne? Immer die gleichen Snares und die Bombast-Beats, nur halt billiger produziert. Also es klingt halt wie von der Stange und lustigerweise auch immer mit so einem Soziolekt, der so gar nicht nach riesigem, kantigen Arierkrieger klingt, sondern so, könnte auch aus Kreuzberg kommen, so seltsam. Mhm. Nee, aber der fühlte das und ich glaube, der wollte das halt auch irgendwie machen und ich glaube, der war auch davon überzeugt, nee, ich bin kein Nazi, aber glaubt dann halt so an jüdische Weltverschwörungen und an die EU, die uns kaputt macht und Putin muss uns retten und wir brauchen wieder harte Männer und man muss stolz sein auf Opa und so weiter. Mit anderen Worten, Nazi-Inhalte, aber er war halt ein bisschen plump. Der andere Typ, mit dem ich dann, der dann wirklich so ein Protagonist wurde in meinem Buch, mit dem ich unglaublich viel Zeit verbrachte, der immer noch aktive Rapper-Prototyp, der hat das sehr genau durchschaut. Also für den war das alles eine Taktik. Ne? Also auch ich mache jetzt Musik, das ist der größte politische Bedeutungsträger. Jede Generation braucht ihre Hymne. Du musst dir auch vorstellen, die kommen ja sozusagen aus dieser sogenannten identitären Bewegung. Ja? Kleine, ultrarechte Boys, viele von denen auch Burschenschaftler, viele von denen auch in der Jungen Alternative, also der Jugendorganisation der AfD. Und man macht sich sexy Haarschnitte, übernimmt so Arten und Weisen, wie subversiv in der Öffentlichkeit aufzutreten, die man sich von Linken abgeguckt hat, aber jetzt gegen marginalisierte Linke und Frauen richtet zu. Mhm. Und für 5 Jahre hat das sehr, sehr gut funktioniert. Also Verfassungsschutz, heute noch nicht rechtsextrem, irgendwelche Publizisten setzen sich mit denen hin, Martin Sellner, deren Chef wird eingeladen in Talkshows, ist alles hart zum Kotzen und sehr gefährlich. Und natürlich, sie benutzen auch diese ganze kicherfaschistische, das benutzen die natürlich auch, also wie kriegen wir die ganz kleinen Jungs? Das heißt, wir haben jetzt plötzlich diesen identitären Rap. Ne? Wir sind nicht mehr Max Damage, wir sind nicht klar Neonazis, sondern wir tänzeln vorbei an Index und an der Kriminalität, an der Volksverhetzung. Und landen so dann halt tatsächlich in irgendwelchen Kinderzimmern. Und wenn dann genügend Faschos halt auch wirklich gezielt Geld ausgeben, dann haben sie es halt mehrfach geschafft, auch einfach in die Charts zu kommen. Ja, Download-Charts aber immerhin. Und YouTube-Videos mit über 1 Million Klicks und so. Und das ist tatsächlich für die ein Riesengewinn.
Wäre das für dich zum Beispiel was, was jetzt im Sinne der Bildung in der Schule zum Beispiel interessant wäre, dass man davon ausgehen kann, nur weil Chris Ares jetzt in den Downloadcharts auf Platz 1 ist, ist das auf jeden Fall nicht abgesichert? Weil ich sehe da ein sehr großes Problem. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Eltern, die nicht informiert sind, einfach denken, wenn das Mädel oder der Junge sich das bei Amazon runtergeladen hat, dann wird das schon okay sein. Sonst würden die das ja nicht anbieten.
Ja. Ja, voll. Was da anspricht, das ist so ein Schulfach, das einfach fehlt. Medienkunde.
Zum Beispiel, ja.
Ja, das wäre halt Medienkunde. So, ja, was du sagst, ne, das ist auf einer Plattform, also muss das halt, man hat ja so als Kind auch immer so das Gefühl, ja, alles ist irgendwie viel bürokratischer, als man denkt, und da sitzt irgendjemand, hört jeden Song und erst dann darf er rauskommen. So ein Unsinn. Ja, nebenbei, da reden wir jetzt auch, so können wir eigentlich über Rap generell sprechen, also wie viele Leute, die Menschen verachten so scheiße raus, aber weil es halt in Charts ist, kommt dann halt auch irgendwie so der Journalist und sagt, ja, das ist schon voll intelligent, was der Bushido da so sagt, so.
Ja.
So, das ist das eine Problem, das ist so ein Mangel an Medienkunde so, genauso wie die Leute auch nicht verstehen, was war deine Quelle? Ja, Facebook. Ja, aber die Quelle? Ja, Facebook. Nein, das ist die Plattform, ne? Das sind Riesenprobleme. Die zweite Sache, die ich mit Bildung meine, ist, Chris, gut, das sind so stabile Jungs, ne, so Wikinger, so breites Kreuz und jeden Tag geht man pumpen und einmal die Woche mindestens geht man auf Boxen, so, die sehen so aus, wenn man sich vorstellt, aber hippe Streetwear, gute Frisur, nettes Lächeln, wenn sie dich gar nicht zusammenschlagen, können sie sich sehr nett mit dir unterhalten, so. Wir glauben halt immer noch so, wir laufen immer noch so diesen Verfassungsschutzfilm, so der Nazi hat uns halt so eine Glatze und Springerstiefel, das haben vielleicht Leute gecheckt, dass sie die nicht mehr tragen, aber ist Fred Perry keine Nazi-Marke, brauchen die nicht Hosenträger? Wir machen alles immer so ästhetisch.
Mhm.
Und nicht nur, dass wir dann Leute nicht erkennen, sondern dadurch, dass wir so viel über Ästhetik sprechen, nebenbei, da geht's auch historisch. Wer waren die Nazis? Ja, das waren die fiesen Leute mit den roten Binden und dem NSDAP-Parteibuch und die haben Juden getötet. Ja, aber wer waren die? Na, da wird's dann mau. Wir beschäftigen uns immer mit Oberfläche und so selten mit dem, was glauben die?
Mhm.
Die allerwenigsten Menschen, deswegen kann ja auch Chris Ares selber glauben, ich bin gar kein Nazi.
Ja, ja.
Ich gehe doch im Syrer Fußballspiel. Er hat es ja auch nicht gecheckt. Das ist ja das Erbärmliche. Er spürt schon den Hass und er weiß ja, mit wem er da abhängt. Und die hängen so richtig, so auch so noch mit der alten Rechten, die noch so aussieht, mit denen hängen sie ja auch ab. Aber er glaubt, er sei halt ein Guter. Und die Nazis sind die Bösen, also kann ich kein Nazi. Das sind so die Ideen. Ganz fürchterlich. Wir müssen halt den Leuten in der Schule beibringen, dass allermeisten Rassisten nicht sagen, ich hasse Menschen, weil sie anders aussehen, sondern es gibt eine Geschichte dazu. Warum? Also wie legitimiert der Rassist seinen Ausländerhass? Wie legitimiert der Antisemit seinen Judenhass? Was ist die Geschichte, dass der Homo-Feind jetzt sagt, Schwule sind böse? Da gibt's halt Geschichten, die wir nicht mehr kennen, obwohl Omi und Opi die auch mal geglaubt haben. Das ist auch wieder das, wo ich so stinksauer werde.
Bildung zum einen ist, denke ich, was, wo man ansetzen muss. Was ich an mir selbst erlebe und was jetzt auch bei der Recherche, also dein Buch hat ja immer wieder dazu angeregt, dass man irgendwie nochmal was nachgegoogelt hat. Was ist denn jetzt genau? Wie sieht's da aus? Was macht der denn und so? Und zum einen, das habe ich auch in der Review geschrieben, diese Sache mit hier von Meding hat mich natürlich geschockt, weil er von der FDP war. Sobald du die AfD erwähnst, sagst du, ja klar, AfD. Aber das ist natürlich auch so eine Gewohnheit, die sich einstellt. Und ich bin dann irgendwie auch drüber gestolpert. Und aus meiner Sicht wurde das nicht laut genug in den Medien besprochen, dass der gute Xavier Du mit Hannes Ostendorfer von Kategorie C ein Video gemacht hat. Das heißt, Deutschland krempelt die Ärmel hoch. Er meinte es ein bisschen anders. Und wenn du dir das Video anschaust, also da gibt's wirklich nichts zu rütteln, welche Symbole da verwendet werden, was da für Bilder aufgerufen werden, wie das inszeniert ist. Da sehe ich ein ganz großes Problem. Die Frage ist jetzt nur, spricht man mehr darüber? Oder soll man weniger darüber sprechen? Ich weiß nicht, wie kommt man da raus aus diesen Abnutzungserscheinungen?
Stell mal vor, du arbeitest jetzt für einen Fernsehsender und du hast jetzt einen 5-Minuten-Slot, mach mir was über Nazis. Dann brauchst du etwas, was knallt. Und dann suchst du dir vermutlich den dümmsten, lautesten, größten Nazi, der einfach ist, und ballerst ihn dann den Leuten auf den Bildschirm. Und das bringt halt einen Scheiß. Und das bringt dem Nazi, gibt's halt ein bisschen Aufmerksamkeit, aber das war's auch irgendwie. So, das ist halt dumm und gefährlich. Oder wenn wir dann halt eben uns so fokussieren auf einzelne Personen, meistens weil sie Fame sind, ne? Der arme Xavier Naidoo, von dem man halt weiß, der Typ hat halt nicht alle Kräuter im Salat und das ist ein schwerstkranker, rechtsextremer Verschwörungsideologe seit 15 Jahren. Wie oft soll er es noch sagen? Ja, aber er hat doch so schön gesungen, der klingt doch so nett. Ja. Und falsch, ne, wieder Ästhetik, falsche Hautfarbe, der kann ja nicht recht sein. So. Ja. Grauenhaft dumm. Ah, deswegen auch die IB, die sind ja auch so clever. Dann haben sie immer, holen sie sich immer Frauen, so züchtige Mädchen, jung und gut durchblutet, stellen sie in die erste Reihe und sagen, hey, wir haben doch ganz viele Frauen da, also wir sind doch sehr modern. Ja. Es ist alles so billig. Und das darf halt nicht sein. Wir müssen halt nicht darüber sprechen, das ist jetzt eine Person und die knalligste Person, sondern was steckt denn dahinter? Und was davon ist denn schon im Bürgertum angekommen? Ja, ich habe gerade gesagt, so, schau mal, wenn ich dir so etwas sage wie Homo-Lobby, dann, oder Trans-Lobby, dann lachst du, wer soll das sein? So ein Zirkel von transsexuellen Menschen in Kutten, die die Welt beherrschen oder was? Du findest Artikel darüber in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mhm. Du hast Hardcore-Antifeministen, die in Springerblättern schreiben. Das ist angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Und auch wenn so Leute wie mein Kumpel, der dir so imponiert hat, was mich so ein bisschen freut, der weiß, glaube ich, auch noch nichts von seinem Glück, dass er in meinem Buch vorkommt, wenn der gute Sebastian von Meding halt in der FDP ist, klar sagt er, viel ist Taktik, ne? Was soll denn in die AfD gehen? Das ist schwierig, ne? Er sieht sich auch als zutiefst bürgerlicher Mensch, aber das, was er sagt, ist halt alles zutiefst reaktionär und mit viel Liebe für die AfD dekoriert. So, die sind ja nicht blöd. Hey, der größte maskulistische, antifeministische Treff, den es gibt, so eine große Veranstaltung, die heißt Gender-Kongress. Weil dann kommt niemand drauf, dass das Leute sind, die den Begriff hassen. Oder, das ist jetzt kein O-Ton, ich habe es nicht auswendig gelernt, was die Leute gesagt haben, aber in etwa sagt mir dann Sebastian, ja, Gender ist so ein Kampfbegriff von den Weibern, von den Frauen, irgendwie sowas, ne? So, Alter, wieder, ne? Es ist ganz schrecklich. Und dann hast du halt aber Leute, und die lesen halt FAZ und die wissen, ja, Gender, das ist ja auch irgendwie sowas Fieses, das bedeutet, wenn man mir den Penis klaut oder so.
Ja, genau.
Ja, alles nicht so schwer. Weißt du, die Leute wollen ja echt nicht verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen biologischem und gesellschaftlichem Geschlecht. Das ist nicht so schwer. Aber weißt du, Ignoranz ist halt auch ein Instrument zur Machterhaltung. Ich will es nicht rallen. Ich will wütend bleiben.
Ich empfinde jetzt, und ich kann auch gar nicht ein Interview mit dir führen, jetzt aktuell, ohne das anzusprechen. Aber ich möchte überhaupt gar keine Stellungnahme oder sonst irgendwas von dir. Aber es gibt ja jetzt aktuell diesen Eklat auf der Frankfurter Buchmesse, dass da ein rechter Buchstand ist, der da nicht zum, ein rechter Verlag ausstellt, der da nicht zum ersten Mal ausstellt, wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal. Und es ist einerseits natürlich verständlich, dass gewisse Personengruppen, deren Inhalte komplett gegen das geht, was da über diesen Stand publiziert wird, dass die ihre Teilnahme auch wirklich aus Sicherheitsgründen absagen. Mhm. Aber vielleicht sollte man fairerweise auch mal sagen, dass es gar nicht so einfach ist, so jemanden auszuladen und dass man vielleicht unter Umständen denen damit ein größeres Schlaglicht gibt, als sie sonst gehabt hätten. Ist das richtig, die Einschätzung?
Ich glaube nicht. Also es ging ja damit los, dass die Twitter-Aktivistin und Autorin Jasmina Kunke, eine Frau of Color, eine schwarze Deutsche, abgesagt hat. Und sie hatte dort eine Veranstaltung auf der ARD-Lesebühne, auf der ich nebenbei auch sein werde. Ha. Mhm. Und jetzt sitzt und dann stellt sich raus, dass dieser Verlag, der da schon, wie du gesagt hast, schon ewig lang ist, ne? Nebenbei, der Verlag kommt lustigerweise auf mein Buch vor. Ich war bei einer Konferenz von denen. Ja. So. Jung Europa, das muss man nicht mal sagen, so scheißegal. Halt solche neurechte Leute von außen sehen wie Schnieke aus, wenn du die Bücher aufschlägst, merkst du, oh, schau mal, das sind ja Faschisten. Mhm. So, Überzeugte, die machen da nicht viel Buhai drum so. Früher, so, ich glaube im letzten Jahr, war dieser Stand irgendwo in der Messehalle ganz weit hinten in der Ecke. Jetzt sitzen sie halt direkt neben der ARD-Lesebühne. Und jetzt stell dir mal vor, du als schwarze Frau gehst dann auf die Bühne und nebenan sind die Faschisten und gucken dich an. Und plötzlich denke ich mir, ja, ich verstehe es. Und im Gegensatz zu mir, weißt du, ich habe sozusagen das Privileg, ich mache ein Buch, da kommen diese Menschen kommen da drin vor. Mhm. Und ich ärgere sie aggressiv. Und das ist auch mein fucking Beruf. Aber ich könnte doch von niemandem erwarten, dass man sich dem aussetzt. Und ich meine, sozusagen, Jasmina Kunke und ich sind da sozusagen privilegiert. Ja, für sie ist es eine Katastrophe, da nicht aufzutreten auch. Aber gut, sie ist berühmt genug, dass wird sie überleben, ne? Und hat jetzt dadurch sogar noch mehr Aufmerksamkeit. Ja. Klar, ich habe das Privileg, dass er hingehen kann. Und das ist mein Thema. Ich kann da kämpferisch hingehen. Aber wie du gesagt hast, das ist seit Jahren so. seit Jahren und davor, bevor es die Neurechten gab, waren es andere Ultrarechte oder Nazi-Verlage, die dort waren. Mhm. Da müssten Leute, marginalisierte Jüdinnen und Juden, schwule Menschen, queere Menschen, mussten da hingehen und die Fresse halten, weil nur so bekommst du eine Aufmerksamkeit und du musst es tolerieren. Wie sozusagen als Marginalisierter musst du es tolerieren, dass du neben Faschisten stehst, die dich killen wollen, selbst bei der Buchmesse. Und wenn die Aktion jetzt daran irgendetwas verändert, dann ist das nur gut.
Ich stehe da voll dahinter und ich finde es auch super, dass die absagen und es steht vollkommen außer Frage. Die Situation, die du eben beschrieben hast, ist unerträglich und ist auch eigentlich, also natürlich fragt man sich, wie kommt sowas zustande und es wäre schön, wenn es was ändert. Mir, also ich glaube, Raoul Krauthausen hat auch abgesagt, von Nikita Thompson weiß ich, absolut aus meiner Sicht, absolut richtiger Schritt, um eben diesen Prozess anzustoßen, so Leute, denkt mal nach. Mir geht es darum, dass man das aus meiner Sicht nicht laut genug gesagt wurde, dass es nicht so einfach ist. Es wirkt so, als ob man jetzt einfach sagen könnte, warte mal, wir schauen jetzt mal kurz in eure Bücher, das ist ja ein bisschen rechts. Also Leute, da dürft ihr hier nicht kommen. Und so einfach ist es nicht, weil die dann zu Anwälten gehen und sagen, hier, wir klagen uns hier rein, wir machen euch einen riesen Prozess. Darum ging es mir. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig.
Voll. Aber wie, das Problem ist jetzt sozusagen nicht, es ist ja nicht so, oh, die Buchmesse guckt rein und sagt so, oh, das gefällt uns nicht, ne?
Ja, ja.
Und wir killen hier die Meinungsfreiheit. Nein, erstmal, Meinungsfreiheit ist nicht das höchste Gut unserer Gesellschaft, sondern es ist ein sehr wichtiges Gut. Das höchste Gut ist erstmal, dass hier keine Menschen sterben. Und das kriegen wir gerade so mittelprächtig hin. So. Und die sind nicht ein bisschen rechts, sondern sie sind hart rechts. Ich war bei deren fürchterlichen Konferenz. Da waren so Leute und die mögen zwei Sachen. Nationalismus, gut. Sozialismus, auch gut. Bringen wir doch zusammen. Aber wie? Finden wir mega. Dann hast du da halt so Hackfressenburschen, ne, die sich die Gesichter aufschlitzen, so. Und ich rede jetzt nicht über irgendwelche kooperierte, konservative oder so. Nee, ich rede hier von so den rechtsextremen Bodensatz der Burschenschaftler, ne. Da waren halt NPDler und Faschisten in Kortsakos und lange Reden über der Begriff des Volkes, wir müssen ihn wiederbringen und die Faschisten in Italien, die sich auch noch so nennen, weil Italien ist ein anderes Land, ja, die finden wir so richtig gut, so müssen wir auch sein. Es war der Horror, es war richtig ekelhaft und vor allem auch das Schlimmste, es war normalisiert. Ich habe mich dort, es war eine normale Konferenz, sie war langweilig. Ich sitze dort und ich weiß, wenn ich aufliege, keine Ahnung, ob ich hier gesund rauskomme oder wie ich überhaupt rauskommen soll. Und trotzdem nach so ein paar Stunden ich so, boah, ich muss mein Gehen unterdrücken. Ist das fad? Ist das normal? Ist das langweilig? Das wie jede Konferenz, nur ein bisschen schlechter. Und das ist das, was sie geschafft haben. Deswegen sind sie auch auf der Buchmesse. Und da guckt man sich das Buch an und denkt sich so, ja, ist halt ein normales Buch, hat Seiten, drin sind Sätze, das wird irgendwie verschwurbelt. Und das meine ich mit, bitte hört auf mit Ästhetik. Die sehen von außen schnieke aus und die Bücher sehen aus wie normale Bücher. Aber wir reden hier nicht von irgendwie einem rechten Typen, der irgendwas schreibt. Es gibt genug auch wirklich rechte, hart rechte Autoren, die nebenbei auch völlig die wichtig sind, ja. Also nicht, dass ich ihn politisch geil finde, ich verachte ihn politisch, aber Michel Houellebecq zu lesen ist super interessant. Also es spannt sich mit Sachen, die man zutiefst verachtet, auseinanderzusetzen. Hm. Aber hier geht es um politische Akteure, die sich zum Ziel gemacht haben. Das ist so ein Zitat von deren ideologischem Vordenker Götz Kubitschek, so ein ganz besonders hässlicher Mensch, der hat gesagt, wir sind nicht hier, um die Party zu stören, um die Diskussion zu stören, wir wollen die ganze Party beenden. Das hat er gesagt. Und das ist halt die Taktik. Das heißt, Meinungsfreiheit, ja, natürlich. Aber wenn Menschen da sind und die wollen dieses Land, diese Demokratie, diesen Pluralismus, diese offene Gesellschaft offen zerstören, nee, das ist nicht eine andere Meinung, sondern hier geht es um Selbstschutz. Mhm. Und marginalisierte Menschen haben lang genug die Fresse gehalten und nichts gesagt. So viel zum Thema Meinungsfreiheit.
Mhm. Wie gesagt, Rassismus ist keine Meinungsfreiheit, das ist ja schon mal, das ist ja vollkommen klar. Es wäre wirklich zu begrüßen, dass sich jetzt wirklich irgendwas anstößt und sie dann vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr dabei sind. Soweit ich das mitgekriegt habe, haben die auch schon einen besonderen Platz. Das heißt, sind ja schon unter besonderer Aufsicht, sodass die Polizei relativ gut sehen kann, was die tun. Also ich denke, man weiß schon so grob, wo man hinschauen soll. Ja, wie gesagt, es wird sich zeigen.
Eine Sache müsste noch geben, von wegen Meinungsfreiheit und wie geht man davor? Eine Katastrophe wäre es, also Polizeischutz, ne, als ob die Faschisten dort irgendwas anstellen würden. Ne? Die wären dort sich ja, möglich, so schwiegersohn technisch aussehen wie nur möglich und möglichst viele Frauen hinzusetzen. Und wenn sie noch irgendwo in Schulen ausgraben, dann sind die da auch hin. So. Aber wir können nicht recht sein. Der mag ja Männer. Aber was nicht passieren darf, das ist, dass man quasi sozusagen hat, wir haben jetzt so Twitter-Mentalität, ganz viele Leute, die keine Ahnung haben, worüber wir reden, sagen, nein, ich will nicht, dass die Nazis da sind. Wir haben keine Ahnung, was das ist und deswegen laden wir sie aus. Das ist nicht der Weg. Darum geht es mir nicht. Es geht darum, dass wir darüber sprechen. Wer sind die Menschen? Was sind die Taktiken? Warum ist das gefährlich? Und warum ist das eine Gefahr für alle Menschen, die in diesem Land leben wollen, ohne dass Blut vergossen wird? Das müssen wir erklären, das müssen wir zeigen und dann muss man daraus Konsequenzen ziehen. Und es ist eine Schande, dass das noch nicht passiert ist. Aber dieser Weg, es geht nicht darum, hier kommt die Meinungspolizei und das darfst du nicht sagen, aber es wird auch nicht passieren.
Ich habe noch zwei Fragen an dich. Die erste ist vielleicht ein bisschen schwierig zu formulieren, aber jetzt bist du letztendlich ein Mann und du warst in Gruppen, in denen antifeministische Dinge geäußert wurden und in denen du wirklich über einen teilweise echt langen Zeitraum, aber also, und du musstest ja, das darf man ja auch nicht vergessen, du musstest ja Alkohol trinken. Das heißt, du musstest trotzdem irgendwie deine Kontenance bewahren, aber du warst unter Alkoholeinfluss Stunden, tagelang manchmal mit diesen Leuten. Was hat es mit dir gemacht? Was hat es dir über dich gezeigt? Hast du auch Mechanismen erkannt, wo du dachtest, die kenne ich vielleicht so abgeschwächt aus dem Sportclub von früher? Das habe ich irgendwie schon mal gehört, vielleicht nicht in dem groben Kontext, aber
wenn es das nicht gäbe, würde ich anders schreiben oder würde mich vielleicht auch anders interessieren. Ich mache es nochmal groß. Wenn wir darüber sprechen, was in der Nazizeit passiert, geht es nicht darum, was haben die Nazis gemacht. Sondern warum ist es so wichtig zu sagen, was haben Omi und Opi gemacht? Weil so ewig lang ist das nicht her. Das war eine Kulturnation, das waren Menschen, zu denen wir alle imstande sind. Das sage ich als jemand, weißt du, ich bin Jude, ne? Trotzdem, sozusagen, es geht mir nicht darum, in der Vergangenheit zu gucken, wie kannst du Leute verführen? Und natürlich, ich will immer herausfinden, wo ist der Sog? Was ist daran attraktiv? Wie zieht ihr mich da rein? Was davon macht für mich auch Sinn? Das Kuriose ist dann halt meistens, dass ich so auf einer intellektuellen Ebene arbeite ich richtig. Also ich schaue mir erstmal an, was weiß ich, sämtliche wo kann ich die Kicherfaschos nachvollziehen? Also, und da gibt's ja so Ansatzpunkte. Das ist ja scheiße, wenn so eine ganze Mainstream-Gesellschaft sagt, wir sind feministisch, aber 80% davon ist halt so, ich habe einen Insta-Post mit You Go Girl und kaufe dann ein nice Feminismus-Shirt von H&M für 8,99 aus einem Sweatshop in Bangkok. So, ne? Leider schon. Bangladesch, genau. So, Katastrophe. So, das sind so Sachen, die finde ich dann auch mega interessant. Und guck, wie zieht man mich damit rein? Aber wenn du dort bist, es ist meistens was ganz anderes, was dich reinzieht. Und das hat so was zu tun mit Körperlichkeit, Dazugehören, ein Feindbild zu etablieren, das nicht nur, ich hasse jetzt die Frauen oder die Linken oder die kulturmarxistischen Weltverschwörer, sondern wir sind die Einzigen, die wissen, was zu tun ist gegen eine Bedrohung und eigentlich alle anderen sind der Feind. Und plötzlich gehörst du so zu dieser Meute. Und es geht halt los mit so Sachen, wo man denkt, ja, darüber kann man doch sprechen. So, manche Menschen mögen halt den Genderstern nicht. Ist doch nicht schlimm. Soll halt nicht gendern. Und ich hasse den Genderstern, das ist ganz schlimm. Und wer ist eigentlich dafür zuständig, dass ich das jetzt machen muss? Und ja, Fridolin, du musst es nicht machen, aber dann glauben das die Leute. Und peu à peu, ganz langsam, ohne dass ich es merke. Und irgendwann bist du halt in dieser Welt. Und diese Welt ist halt so hart und Testosteron verklebt sie sein mag, sie gibt dir eine totale Klarheit. Und ich bin immer daran interessiert, wo so diese Momente sind, dass ich merke, oh, ich verstehe gerade den Sog, ich verstehe die Attraktivität. Und ich gehe dann ja nicht rein, um zu sagen, ich will die alle hassen. Ich bin ein Schriftsteller. So. Also ich komme ja auch sozusagen von der Kunst, was ich am Anfang, glaube ich, schon gemeint habe. So, ich versuche daraus, Geschichten zu erzählen, die auch schön zu lesen sind. Und weil ich glaube, dass wir über Menschen etwas begreifen können. Das ist das, was uns am nächsten geht. Deswegen will ich ja auch Empathie haben. Ich will verstehen. Das heißt nicht verzeihen, aber ich will verstehen. Und ich glaube, es gibt die Momente, wo du glaubst, und jetzt habe ich dich und eigentlich könnte man dich da rausholen. Nur Radikalisierung ist eine Katastrophe und sie ist so wahnsinnig schnell. Mhm. Und was aus diesen Menschen in kürzester Zeit passieren kann, da will man dann, da geht einem doch das Lachen aus und dann will man heulen.
Ich glaube, du hast, und das kommt dir wahrscheinlich auch bei deiner Arbeit als Regisseur sehr zugute, du hast, glaube ich, die Gabe, wirklich in einer Situation dich rauszoomen zu können. So empfinde ich das zumindest bei dem Buch, weil ich mir dachte, wow, er beschreibt es richtig toll und gut, aber er sitzt doch eigentlich jetzt gerade dabei. Das empfinde ich als sehr besonders. Und das macht das Buch auch unterm Strich so, auch wenn man es eigentlich gar nicht sagt, aber unterhaltsam und so lesenswert, weil du wirklich ja unheimlich toll dich rauszoomen kannst. Das ist mir sehr oft aufgefallen, dass sich nochmal so zurückgeblättert hat. Aus welcher Perspektive erzählt er das jetzt? Und dann fiel mir auf, nee, er sitzt mitten am Tisch, er sitzt eigentlich mitten dabei und trotzdem geht er so ein Stück raus. Das fand ich sehr interessant. Was ich mindestens genauso interessant finde, wie sieht es denn aus mit deiner Absicherung? Sagt man vorher Bescheid? Und wenn ja, wem? Ich schreibe jetzt ein Buch, wo ich mich in eine sehr, und es sind sehr gefährliche Situationen, in denen du dich befindest. Sagt man da jemandem Bescheid und muss man da vielleicht auch auf Schutz zurückgreifen? Oder latschst du da wirklich tollkühn teilweise einfach los und machst dein Ding?
Ich mache den Scheiß jetzt seit 11 Jahren. Das beschreibe ich auch im Buch, wie ich damals als ganz junger Student versehentlich, weil ich nicht wusste, dass sowas geht, weil ich nicht wusste, wie hart es brodelt unter unserer gesellschaftlichen Oberfläche, bin ich halt so eine rechtsextreme, wirklich eine, dass ich Faschos getroffen habe in einer rechtsextremen Burschenschaft. Und das war damals noch Horror. Ich habe halt so gecheckt, okay, es geht halt. Und ich war seitdem viel unterwegs. Auch ich war mit Islamisten Tee trinken. Ich war wurde Teil einer Sekte. Ich lebte mit Reichsbürgern. Also wenn ich etwas nicht verstehe, wenn es mir Angst macht, dann will ich da halt hin. Und ich habe auch verstanden, je mehr ich sage, das ist unheimlich und ich muss mich jetzt absichern und draußen wartet ein Security-Mann auf mich oder keine Ahnung. Nein, das ist nicht der Fall. Das ist nicht das, was ich mache. Ja, ich versuche, das ist ja so, der Soziologe würde sagen, eine teilnehmende Beobachtung. Ich will mitmachen. Und dementsprechend muss ich da auch einfach reinlaufen. Deswegen die Leute in meinem Umkreis wissen halt, ja, der Tobi, der wird jetzt gerade entweder mit dem Ku Klux Klan Grillfest haben oder, keine Ahnung, gerade mit dem IS-Mann eine Runde Backgammon spielen, wer weiß. Es sind immer sehr, sehr wenige, die wissen, wo ich konkret bin, was ich konkret mache. Aber ja, gerade auch, dass ich dann halt doch irgendwie schicke, wir fahren von A nach B, was ist die Adresse? Sollte ich morgen nicht. Ne? So. Mhm. Aber grundsätzlich, ich weigere mich, Angst zu haben. Und das nimmt diesen Menschen Macht. Und du gehst rein und es sind Menschen. Und klar, mittlerweile, ich spreche ja deren Sprachen. Irgendwann lernst du das. Ich spreche fließend rechtsextrem mit einem neurechten Dialekt oder mit einem verschwörungstheoretischen Einschlag. Da kann ich auch so ein bisschen wechseln. Das musst du halt auch können. Aber in erster Linie sind normale Menschen. Ich begegne ihnen wie mit normalen Menschen. Und ich hoffe auch, dass ich es in meinen Büchern schaffe, niemanden zu dämonisieren, sondern zu sagen, so gefährlich oder ekelhaft oder kläglich sie sind, es sind normale Menschen. Das könnte halt auch der Typ neben der in der U-Bahn sein.
Und das macht das eigentlich so erschreckend. Das gelingt dir erschreckend gut. Das ist genau so, was du eben beschrieben hast. Jetzt ist aber die Frage, was überwiegt denn? Überwiegt das Interesse und die Sympathie für Menschen oder überwiegt auch so ein bisschen der Wunsch nach Gefahr? Weil du jetzt gesagt hast, du hast es im Prinzip so, ich sag's jetzt mal ganz platt, du hast gesagt, je gefährlicher, desto mehr interessiert es dich.
Je mehr Angst es dir macht, desto mehr interessiert es
dich. Je mehr Angst es dir macht, was ja nicht bedeutet, dass es gefährlich sein muss.
Das glaubt mir halt nie jemand, ne? Also so, keine Ahnung, so immer so, meistens sind es halt auch so Dudes, die sagen, du machst das doch nur, weil du es geil findest. So, Alter, was? Dann würde ich anfangen, keine Ahnung, dann würde ich mir ein Skateboard kaufen und eine Klippe runterdüsen, wenn es dir darum gehen würde. Nee, ich beschäftige mich mit solchen Sachen. Ich bin sicher, ich habe eine Faszination mit menschlichen Abgründen, mit politischen Abgründen. Und das sind Sachen, die lassen mir keine Ruhe. Und ich frage mich, was kann man tun? Und da nichts zu tun und abzuwarten oder von zu Hause aus zu mutmaßen und noch so kluge Analysen zu schreiben, das läuft nicht. Und dann dahin zu gehen und plötzlich eben diese Menschen zu erkennen und zu verstehen, was da eigentlich zieht. Und es hat ja immer mit Macht zu tun. Wer ist die arme Sau und wer ist das fiese Schwein? Wer profitiert davon finanziell? Wer profitiert kulturell oder sozial? Wer nimmt hier wen aus? Das sind diese Machtstrukturen, die man ja auch von draußen nur so erahnen kann. Und plötzlich, manchmal ist dann das auch so makropolitisch, ne? Wenn dann halt jemand erklärt, ja, eigentlich geht es hier so um Gelder und die kommen dann von irgendwelchen Oligarchen aus Russland oder wow.
Ja, das war, glaube ich, das letzte Kapitel, ne? Als du nach Polen gereist bist.
Wo der ganze Scheiß, über den wir gesprochen haben,
ja,
der vielleicht so ein bisschen klingt, als, ne, wir sind im Podcast irgendwie und wir reden eigentlich was mega Kompliziertes. Aber all das ist dort zusammengekommen und es ist Staatsräson. Das Land funktioniert nach diesen Prinzipien. Es gibt LGBT-freie Zonen, Frauen dürfen nicht mehr abtreiben, Feminismus ist ein Schimpfwort. Ich habe Leute kennengelernt, AktivistInnen, die aus dem Land quasi fliehen, weil sie verprügelt werden, entweder vom Nazi oder von der Polizei. Alles nicht gut. Und ich habe mich da so eingeschlichen bei so einem ganz, ganz fiesen Institut mit unglaublich viel Macht. Und die sind halt Teil von einem internationalen Netzwerk. Und ich als vermeintlicher AfD-Mann habe denen halt angeboten, ich mache mit und bin da überraschend weit gekommen. So. Ja, und das muss man halt begreifen. Diese Sachen, die dahinter sind und das von draußen reingucken, dann hast du halt so einzelne Sachen, die nebeneinander stehen und am Ende machen die Menschen, glaube ich, das, was ich halt verachte, was ich nicht kann. Ich kann nicht sagen, ich habe Angst vor denen und ich kann nicht sagen, ach, ich halte die alle für dumme Idioten und ich lache über sie. Ich verstehe, warum die Leute das machen, weil damit hast du eine Geschichte, die einfach ist, aber sie stimmt nicht, es ist leider kompliziert.
Und wahrscheinlich ist es der Grund, dass du eigentlich relativ gut schlafen kannst, nehme ich mal an, und dass du, ich würde mal sagen, der am meisten lachendste Podcast-Gast bist, den ich überhaupt in den letzten 40 Folgen hatte. Also,
ja, ich mache ja nicht so ernste Sachen wie Musik.
Nein, du wirkst wirklich nicht, dass man jetzt sagt, oh mein Gott, der arme Mann, was er alles gesehen hat, erkennt jetzt die ganz schlimmen Abgründe und er ist verzweifelt. Nee, du wirkst eigentlich eher, ja, wie du gerade gesagt hast, befreit und so ein bisschen. Ja, ich glaube, du kannst es sehr gut differenzieren, was du eben gesagt hast, dass es Menschen sind und dass es nichts bringt, davor Angst zu haben. Was macht man mit so einem Buch, wenn es fertig ist? Schickt man sowas mal zum Verfassungsschutz oder denkst du, lass einfach laufen? Oder zu wem auch immer? Verfassungsschutz vielleicht jetzt nicht gerade das Beste.
Verfassungsschutz reden, die hassen mich ja eh schon irgendwie. Nachdem ich das erste Mal rauskam, ne, an der Cover reingestolpert, kleiner Tobi, keine Ahnung von nicht, so, Telefon genommen, hallo, ist ja der Verfassungsschutz, ich habe da was ganz Schlimmes erlebt. Aufgeschrieben, hingeschickt. Hallo, Verfassungsschutz, was ist denn los? Ja, ist nicht angekommen, nochmal aufschreiben, hingeschickt. Das war's. Nichts passiert. Ne? Also war ja auch nicht so schlimm, war ja nur ein bisschen die bisschen Holocaust-Leugnung, das bisschen Volksverhetzung, die paar antisemitischen Karikaturen, das bisschen Deutschland über alles so verbotene Liedergrölen. Ach, Verfassungsschutz kennt da nichts so. Keine Ahnung. Nee, ich bin weder der Verfassungsschutz, noch bin ich die Antifa. De facto, ja, das macht, was der Verfassungsschutz tun sollte. Also auch mit Monitoring und. Mhm. Aber wie gesagt, ich schütze ja sozusagen auch Menschen, denen ich begegne. Ne? Also es war der Moment, dass ich sage, okay, du kommst jetzt mit deinem Namen vor. Gut, das mache ich immer bei allen Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen. Ne? Also eigentlich das Arzt, der muss ich nicht schützen, der ist halt Fame oder die wollen, Leute, die Fame wollen. Okay, ich bin behilflich. Aber Leute, die jetzt irgendwie im Hintergrund agieren oder kleine Leute, die muss ich jetzt nicht an die Öffentlichkeit zerren. Wäre ich Zeuge von einer Planung, wo wirklich die körperliche Verfasstheit eines Menschen auf dem Spiel stünde, klar, dann ja, dann sicher. Aber mir geht es darum, eben ein großes Bild zu zeichnen und nicht zu sagen, schau mal, hier ist ein fieser Typ und der sagt fiese Sachen. Oder diese böse Frau hat diese verbotene Sache gesagt. Also das ist, es gibt so viele von denen. Da muss nicht einen rauspicken. Nee, da geht's um das Größere. Das heißt, das Buch kommt raus und meine Hoffnung ist dann tatsächlich, dass es die richtigen Menschen erreicht. Und gerade wenn es dann halt irgendwie um politische Themen geht, ich hoffe ja halt auch immer, dass junge Menschen Bock haben, meine seltsamen Abenteuer unter Extremisten zu lesen. Ja? Ich glaube, das ist so das Beste, was wir alles tun können. Hm. Wenn wir schon alles so versagt haben, da drin kannst du vielleicht die junge Generation richten.
Ja, also ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Es ist, ja, kann man nur noch mal sagen, unterhaltsam, informativ und ich glaube, es ist einfach wichtig. Es ist wichtig, das zu wissen, um einfach wachsam zu sein und vielleicht solche Sachen wie, wenn ein Politiker schreibt, Geschlechtergerechtigkeit, einfach mal noch mal zu überlegen, was genau meint er vielleicht damit. Einfach noch mal diese eine Ebene mehr checken, was da vielleicht dahinter stecken könnte. Was würdest du sagen, gibt es Leute, denen du es besonders empfehlen würdest oder würdest du sagen, Leute, wenn ihr damit ein Problem habt, lest vielleicht besser nicht.
Ey, Content-Warnung ohne Ende. Also ich war überrascht, wie gut wir jetzt durch den Podcast gekommen sind, ohne dass ich Wörter gesagt habe, die ich verachte. Also ist vor allem, weil ich aus Berufswegen ja leider Gottes auch solche Wörter oft in meinem Leben gesagt habe. Ja. Aber es ist hart, glaube ich. Und ich glaube halt für Menschen, die sich mit die schlimme Sachen in die Richtung erfahren haben oder sowas, ist dann halt extra hart. Ich habe ganz oft das Gefühl, hier bei dem Buch für Frauen, das vermutlich auch härter sein als für Männer so. Aber wir haben so lange weggeguckt oder so lange versimplifiziert. Wir haben so lange weggeguckt, dass die Faschos halt jetzt auf der Buchmesse stehen können mit ihren Frisuren. Und das können wir uns nicht leisten. Und meine einzige Hoffnung ist, dass ich sozusagen es schaffe, irgendwie so eklig es ist. Und es bedeutet mir so viel, dass dir gefällt nebenbei. Das ist war so ein schönes Kompliment. Ich kann nur hoffen, dass das für Leute funktioniert und dass ich es dann doch irgendwie schaffe, eben auch diese Angst zu nehmen. Es mag ekelerregend sein, wie sonst was, aber wir können uns ja wehren. Wir können ja etwas tun. Und das ist ein harter, harter Kampf. Und wir dürfen nie so tun, als wäre das alles, als wäre diese Demokratie selbstverständlich. Ja, wir schaffen so viel, auch Progressives, aber ein bisschen nicht aufpassen und die Leute warten schon. Und sie haben Strukturen und sie sind gefährlich. Es ist nicht, da dafür zu kämpfen, keine Ahnung, das ist viel wert. Und wenn mein Buch dazu einen irgendwie gearteten Beitrag leisten kann, dann wäre ich unfassbar froh.
Vielen Dank. Ich finde, es war ein sehr schönes Gespräch.
Danke dir.